doch selbst. Was hast du dir eigentlich gedacht? Du hast gedacht, mit denen kannst du es ja machen, hä? Sind ja doch nur denen, hä? Du hast geglaubt, du gehörst zu denen alles durchgehen lassen, hä?
Nein, mein Freund.
Wunderbar, Leute. So schaut's aus. Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da. Und tatsächlich bin ich seit einem halben Jahr zum ersten Mal wieder alleine in meinem kleinen Studio. Muss ja auch mal wieder sein. Die letzten Male war immer irgendein Gast mit dabei, was schön ist. Aber heute kriegt er mal wieder geballte Ladung Pitti, Lieblingsmusik um die Ohren. Tatsächlich sind mir ein paar super Songs eingefallen zum Thema nicht Dänen, sondern Tränen. Tränen und Weinen. Heute ein Heulsusen-Special. Es soll aber überhaupt nicht traurig werden. Aber es gibt wirklich so tolle Songs übers Weinen, über Tränen und über Traurigkeit. Über Traurigkeit selber könnte man nochmal ein extra Special machen. Ich hatte ja auch schon mal ein Einsamkeits-Special. Aber die Geschichte mit den Tränen, die ist wirklich nochmal was ganz Besonderes. Und es war wirklich hier auch wieder mal ganz schwer, eine Auswahl zu treffen, weil da gibt's wirklich so viel und auch so viel Gutes. Aber ich denke, ich habe schon ein paar rausgefunden, die euch hoffentlich auch gefallen werden. Deswegen freue ich mich natürlich tierisch, dass es endlich wieder eine Pittys Podcast-Folge gibt, in der er allein ist. Die nächsten Male ist sowieso schon wieder geplant, dass viele Leute kommen, Gäste da sind und wir Specials machen und Jahre beleuchten und so weiter. Insofern bleibt dran, hört weiter Pittys Podcast und ja, hört mit mir zusammen gute Musik und ja, Tränen, Weinen passiert. Ich fange auch jetzt nicht damit an, dass hier das vielleicht geschlechtsspezifisch sich unterscheidet oder so. Das mag es vielleicht auch tun, aber das ist heute ja bloß bei einem Song ein Thema, das kann man sich ja vorstellen. Der üblichste Verdächtige, bei dem ich glaube ich denke, dass die meisten denken, sagen, naja Pitti, da wird ja wahrscheinlich Tears in Heaven vorkommen. Nein, kommt nicht vor, wobei das natürlich schon ein wahnsinnig tragischer, trauriger und auch wichtiger Song für Eric Clapton ist, aber da habe ich gedacht, das hat wirklich sofort jeder irgendwie auf dem Schirm und deswegen habe ich das weggelassen. Wir fangen heute an, das ist ziemlich chronologisch heute, meine Liste, ziemlich chronologisch, das wird auch schon mal ein bisschen durchbrochen, aber wir fangen heute an, ganz am Anfang der geilen Musik. Ja, wir gehen ins Jahr 1957 und einer der traurigsten Songs überhaupt von Johnny Cash, den er auch selber geschrieben hat, der einen wahnsinnig geilen Text hat und überhaupt auch eine geile Melodie und überhaupt, ja, sicherlich für mich in die Top 5 der Johnny Cash Songs gehört, ist der hier. Und zwar ist es Big River.
Now I taught the weeping willow how to cry. I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport. And I followed you, big river, when it called.
Ja, da muss ich mal kurz unterbrechen. Es geht nicht cooler. Das muss man echt sagen. Obwohl der Sound, die Gitarren, die Stimme von Johnny Cash unfassbar geil und cool sind, ist es ein auch genauso unfassbar trauriger Song, I taught the weeping willow how to cry. Also er hat praktisch die Trauerweide gelehrt, wie man überhaupt weinen kann. So traurig ist er, weil nämlich eine Frau ihn ja erstmal bezirzt hat und ihn dann verlassen hat. Und diese Tränen, die er da alleine weint, die füllen den ganzen Big River. Und der Big River ist natürlich der Mississippi River. Und er folgt ihr entlang dieses Mississippi Rivers, dieses Mississippi-Flusses in verschiedene Staaten, geht nach St. Louis, geht nach Baton Rouge in Arkansas und geht nach Tennessee und so weiter, und überall ist sie und verarscht ihn im Prinzip und bleibt nicht bei ihm. Und zum Schluss kommt nochmal diese letzte Strophe, wo er hier der Trauerweide zeigt, wie man weint und diesen Big River, diesen großen Fluss, wieder füllt mit seinen Tränen. Das ist Hammer.
Then you took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and went on down alone.
Yeah, she raised a few eyebrows and then she went on down alone. Also die hat ein paar Leute, hat sie auch wieder bezirzt, paar Männer, aber es ist dann wieder weitergegangen.
On, I've had enough.
It's New Orleans.
Down in the Gulf. She loves you, Big River, more than me. Now I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that cried for that woman are gonna flood you, Big River. And I'm gonna sit right here until I die.
Und er sitzt ganz alleine da am Ufer des Flusses, bis er sterben wird. Wahnsinn, es ist ein absoluter Top-Song, Big River von Johnny Cash, selbst komponiert aus dem Jahr 1957. Er handelt von, ja, wie gesagt, verloren gegangener Liebe. Typisch für Cash natürlich, auch die Sun-Aufnahmen Cry, 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 Blue Train und There You Go and Guess Things Happen That Way handelt von ungewöhnlichen Lieblingsbeziehungen, die auf seltsame Weise scheitern. Bob Dylan beschrieb Big River als Lyrik mit Substanz. Aufgenommen wurde das mit den Tennessee Two, und zwar ist es der Luther Perkins, glaube ich, ja genau, Luther Perkins an der Leadgitarre und Marshall Grant am Bass, natürlich im legendären Sun Records Studio von Sam Phillips, wie gesagt 1957. Und Wahnsinn ist ja auch immer noch unfassbar, wie gut dieser Sound ist. Ja, also wie gesagt, 1957 aufgenommen unter einfachsten Bedingungen. Man kann ja da hingehen. Ich habe übrigens neulich mit jemandem gesprochen, mit einer Dame, die da dort war, im Sun Studio. Das ist natürlich jetzt ein kleines Museum, und die hat dann so ein T-Shirt gehabt eben von den Million Dollar Quartet. Da ist der Johnny Cash, der Elvis, der Carl Perkins, ist da drauf, der vierte fällt mir jetzt nicht ein, könnt ihr mal sagen, ist zwar keine Rätselfrage, aber trotzdem, das kann man da natürlich, kann man sich da ein bisschen so ja, Souvenirs kaufen in diesem Shop dort, aber es ist ja einfach wahnsinnig gut, was da aufgenommen wurde in dieser Zeit. Ach, natürlich ist der Jerry Lee Lewis noch mit dabei, also die ganzen Größen, Jerry Lee Lewis, der geniale Pianist, ja, Elvis wahrscheinlich die größte Stimme im Rock'n'Roll, und ja, Johnny Cash dafür die größte Stimme im Country. Ja, und das bringt mich gleich drauf. Ich habe heute telefoniert mit dem Matthias 1, der ja bald wieder kommen wird zum zweiten Country Special. Und da wird es dann wahrscheinlich auch um Johnny Cash gehen, weil wir haben ja erstmal die Zeit bis ja in die 50er so ein bisschen beleuchtet. Und jetzt geht es dann im nächsten Special ein bisschen weiter. Also Johnny Cash für immer. Ja, ein ganz, ganz großer, und das, glaube ich, auch wirklich einer seiner allergrößten Songs. Und sind heute schon ein Haufen Oldies dabei. weil die halt natürlich auch wunderbar passen. Und so dieses, sagen wir mal, dieser Kontrast zwischen diesem wirklich wahnsinnig coolen Sound-Song und diesem unfassbar traurigen Text, das fasziniert mich einfach und ist eben ganz toll. So in dieser Schiene, auf jeden Fall in der Zeit bleiben wir so ein bisschen. Jetzt gehe ich mal in die 60er, und zwar hören wir jetzt einen Song von Smokey Robinson and the Miracles. Der Smokey Robinson ist ja, sagen wir mal, einer der größten Songwriter der Motown-Geschichte. Dann könnte ich mal verweisen kurz auf mein Motown-Special, das ihr hoffentlich euch auch schon angehört habt. Und wenn nicht, dann hört es euch halt einfach mal an. Ihr wisst ja auch, dass ich also absoluter Soul-Fan bin und diese Sachen gern mag. Und deswegen hören wir jetzt mal zwei Soul-Songs, sind heute eher ein paar dabei, und dieser Song heißt The Tracks of My Tears, und da kommt vielleicht eine der schönsten Zeilen vor, die ich mir vorstellen kann, ja, genau, also I wear my smile as my makeup since our breakup. Wahnsinn, oder? Also ich trage mein Lächeln als Make-up, als Fassade irgendwie, seitdem wir uns getrennt haben. Das kannst du natürlich im Deutschen gar nicht irgendwie hinkriegen, aber es ist eine wunderbare Zeile, die da vorkommt. Also, the tracks of my tears. Man sieht praktisch noch im Gesicht, dass die Tränen da irgendwelche Spuren hinterlassen. Spuren meiner Tränen im Gesicht, weil du mich verlassen hast. Oh, Baby. The tracks of my tears, Smokey Robinson and the Miracles, Motown Sound. Der Song kommt beim Rolling Stone auf den Platz 50 der Liste der 500 größten Songs aller Zeiten. Since you left me, if you see me with another girl, seeming like I'm here. Smokey Robinson, der 1940 geboren wurde, also jetzt langsam 86 Jahre alt ist, hat diesen Song geschrieben mit 25 Jahren. Da gibt's ja eh verschiedene Versionen, dass der Smokey Robinson ungefähr so um die 4000 Songs geschrieben hätte. Also der hat was geleistet, der Typ. Ganz großes Vorbild für die Beatles zum Beispiel auch. Super. Linda Ronstadt hat es zum Beispiel gecovert. Hört sich sicherlich auch toll an. Müssen wir mal verlinken noch. Jetzt kommt gleich die Stelle, die ich vorhin erwähnt habe. Smile is my makeup I wear since my breakup with you. Wahnsinn. Ja, the tracks of my tears. Ja, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber, mich aufhalten, wie das ist, wenn man verlassen wurde. Ich habe ja auch schon mal ein Trennungsspecial gehabt. Ich will aber jetzt auch nicht so viel Werbung für irgendwelche vergangenen Folgen machen. Das bringt ja auch nichts. Hört euch an, was ihr anhören wollt. Das ist ja vollkommen klar. Aber natürlich macht einen eine Trennung, macht einen fertig, macht einen kaputt. Und ja, es ist dann schon trotzdem so, dass man sagt, naja, heul nicht rum, mach dich mal locker, es geht ja wohl weiter und ja, brauchst ja nicht, es, ja, der typische Spruch, es gibt ja noch andere Frauen und alles Mögliche halt und das macht dafür dann die Musik für uns, die uns das abnimmt und ich sag, na komm, in solchen Songs, da wird halt dann geheult und das übernimmt, vielleicht übernehmen Smokey Robinson and the Miracles dieses Heulen für einen, ja, my smile is my makeup. Das ist vielleicht schon auch so, ja, dass man sich da irgendwie so Fassade aufsetzt und dann vielleicht, keine Ahnung, groß Party machen geht und sagt, das ist mir alles scheißegal, was natürlich nicht der Fall ist. Das ist klar. Deswegen The Tracks of My Tears, ein ganz toller Song. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der in die Top 50 aller Songs gehört, aber trotzdem, es ist natürlich ein Evergreen, wie man heute sagen würde. Und so ist es auch mit dem nächsten Song, der ein ganz alter ist. Und zwar habe ich den, glaube ich, auch schon mal erwähnt, diesen Song. Und zwar ist der von, jetzt kommen wir schon wieder zu Country, aber keine Angst, es ist keine Country-Version. Es ist ein Song von Hank Williams. I'm so lonely, I could cry. I'm so lonesome, I could cry. Und ich glaube, den habe ich im Einsamkeit-Special gehabt. Und Hank Williams ist ja wirklich, sagen wir mal, der große Country-Begründer mehr oder weniger, der ja unter furchtbaren Umständen gestorben ist, überhaupt nicht alt wurde, irgendwie um die 30 Jahre alt wurde, sich tot getrunken hat, im Auto tot lag, an Alkoholvergiftung gestorben ist, aber trotzdem, bei dem er sagt, er hat einfach wahnsinnig gute Country-Songs geschrieben und hat praktisch das Genre irgendwie so mit gegründet, kann ja der Matthias eins noch einmal ein bisschen genauer erklären, aber ich habe gefunden jetzt beim Suchen nach Coverversionen von dem Song, da gibt es also wirklich etliche und es gibt da wirklich etliche Leute, die sagen, es ist einer der traurigsten und wichtigsten Tränen- und Weinsongs, den es überhaupt gibt. Hier, ja gut, beim Rolling Stone Rang 111, also ein bisschen schlechter, aber der Elvis hat zum Beispiel gesagt, das ist wahrscheinlich der traurigste Song, den ich jemals gehört habe, der hat es natürlich gecovert, Johnny Cash hat es gecovert, Nick Cave, Ray Charles, Dean Martin und so weiter, aber ich habe eine Soul-Version gefunden, tatsächlich von einem, den ich glaube ich hier noch nie angespielt habe, nämlich Al Green. Und von Al Green kennt man ganz sicher Let's Stay Together. Das ist glaube ich sein größter Hit. Und Al Green, der lebt auch noch, ist noch am Start, singt auch noch, glaube ich, ist da noch aktiv. Ist glaube ich ein Prediger, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat aus diesem Country-Song eine wirklich wunderbare, schöne Soul-Version gemacht. Und deswegen hören wir uns das mal an. I'm so lonesome, I could cry. Original von Hank Williams und hier in der Version von Al Green.
Did you hear that? Somewhere, whippoorwill, he sounds too good to fly. That midnight train, winding low, I'm so lonesome I could cry.
Und da merkt man, was der Unterschied zwischen einem Country und einem Soul-Song ist. Ein paar Streicher, eine saugeile Orgel im Hintergrund, ein super grooviges Schlagzeug und schon wird's ein Soul-Song. Hammer! In Arkansas geboren, 1946, geht also jetzt auf die 80 zu, eben wie gesagt, hauptsächlich jetzt Prediger.
Musik.
the silence, all silence of falling star, falling star, lights up a purple sky. Oh,
ja, und das ist also wirklich ganz wunderbar gemacht, original eben auch schon schön. Dann, es gibt ja auch von Volbeat, von dieser dänischen, ja, mittlerweile schon kultigen Rock-Elvis-Metal-Band, eine Version, die auch ganz cool ist. Das ist echt klasse, aber man merkt jetzt gerade, weil ich das nämlich auch noch vorhabe, heute den Justin Timberlake zu spielen, man merkt auch wirklich, wo dessen Musik herkommt. Ja, Cry Me a River, auch auf meiner Liste eigentlich gedacht, dass ich den später irgendwie anspiele, aber ich denke, der passt jetzt so gut dazu, dass man gerade dieses Cry-Ding, ja, wie also jemand dieses Heulen, dieses Weinen da irgendwie intoniert, ohne dass es irgendwie nervig wird, das darüber bringt. Und natürlich kennt Justin Timberlake LDL Green Version, das merkst du ja also sofort, das ist auch vollkommen logisch und deswegen, ja, habe ich mal gedacht, ja, von mir aus, warum können wir das auch gleich uns anhören, das wäre jetzt mal ein bisschen neuer, nämlich vom 11. November 2002, ja, der Justin Timberlake hat den Song selber, ja, immerhin mit zwei anderen Leuten geschrieben, war ein riesen Hit, Cry Me a River, wurde von Timbaland produziert. Da gibt es tatsächlich auch Instrumente, also es gibt Gitarren, es gibt Beatboxing, Boxing, es gibt Synthesizer, Riffs und gregorianische Gesänge es gibt ein Musikvideo, das ich jetzt nicht kenne, ich bin jetzt kein großer Musikvideo irgendwie Klotzer, wobei ich natürlich heute auf einen Song komme, der für mich das größte oder das wirklich allercoolste Video ist und ich glaube, naja, ein paar Leute können sich's vielleicht sogar schon denken. Aber das war ein Mega-Erfolg, Cry Me a River von Justin Timberlake. Also die Musikverkäufe unfassbar. Insgesamt 3,18 Millionen Platten hat er davon verkauft. Das war natürlich auch noch die Zeit, wo man die Dinge auch noch verkauft hat. 2002 Höchstplatzierungen gar nicht so wahnsinnig viel, aber dafür lange. Ja. Also Vereinigte Staaten, im UK, in der Schweiz, in Deutschland und so weiter. Und da wirklich in Vereinigten Staaten war das Ding halt 20 Wochen irgendwie in Top 10 oder so. Ja. Und im UK war es 18 Wochen. Und da verkaufst du natürlich zweimal Platin und Gold und so weiter. Und deswegen ist es ein Riesending, ist auch ein wirklich geiler Song. Ich bin jetzt wirklich kein großer Justin Timberlake-Fan. Das ist klar. Ist auch jetzt, ja, nur so bedingt meine Mucke, aber ich mag das schon einmal gern, wenn so ein paar Typen, ein paar Weiße versuchen, hier die Soul-Musik irgendwie ein bisschen mit rüber zu retten und das hat er schon geschafft, finde ich. Gibt's ja auch, ja, oder wenn ich da jetzt in England denke an Simply Red oder so, die auch ein paar coole Soul-Songs gemacht haben, das mag man schon, ja, auch der Mick Hucknall, wirklich ein sauguter Sänger und auch der Timberlake, ja, der Justin Timberlake, der kann das schon, ja. Timbaland war dann der Produzent. Deswegen hören wir mal kurz rein in Cry Me a River aus dem Jahr 2001 von Justin Timberlake. Hast du schon die Orgel gleich? Das ist natürlich nicht der gleiche Song, das ist klar, aber es hat schon Parallelen. Jetzt haben wir diese gregorianischen Gesänge. Jetzt überlegt euch mal den Unterschied zwischen einem in den Sun Studio produzierten Song mit zwei Gitarren und einem Bass und einer Stimme und da, was da unterwegs ist bei dieser Produktion.
Say what you did. I already know. I found out from you. There's just no chance when you and me. There'll never be.
And don't it make you sad about it?
You told me you love me. Why did you leave me?
Das ist für mich das Problem des Songs. Das ist für mich die Überproduktion. Es ist mir zu viel. Der Song an sich ist echt gut und der hat auch was, das muss man echt sagen. Aber das hätte man, ich glaube, da wäre ein bisschen weniger irgendwie mehr gewesen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Zeit gewesen, wo man es ein bisschen übertrieben hat. Ich habe jetzt auch mitbekommen, klar, das ist ja ein großes Thema jetzt, KI mittlerweile, auch in der Popmusik, auch in der Rockmusik, überall wird es natürlich auch ein bisschen hier mit eingesetzt und so. Aber es gibt wohl auch Bestrebungen zu sagen, wir schauen, dass wir jetzt wieder ein bisschen purer und ein bisschen reduzierter werden, damit man das merkt, dass es eben nicht überproduziert ist, die Geschichte. Und das scheint mir bei dem Song ein bisschen der Fall zu sein. Natürlich habe ich jetzt einen riesen Kontrast gerade erwähnt zwischen Johnny Cash und Timberlake. Das ist natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen, ja, weil der Johnny Cash, glaube ich, ja 2002 gestorben ist, als der Timberlake das überhaupt rausgebracht hat. Aber trotzdem, man sieht halt so, sagen wir mal, die Spanne von oder die Bandbreite von hier, drei Leute stehen um ein Mikrofon rum und da keine Ahnung, wie viele Hunderte an Leuten da unterwegs waren, um das Ding dazu zu produzieren oder vor allem, wie viele hunderte Spuren da drauf sind und dann wird es vielleicht ein bisschen, wir hören nochmal kurz rein. Streicher, gregorianische Gesänge, ja. Then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. Now there's just no chance. Ja, wie gesagt, und auch der Groove, der hat mir jetzt zum Beispiel auch bei Al Green irgendwie besser gefallen. Naja, gut. Song an sich mag ich gern, relativ gern. Ich glaube, das ist dann eher was, wenn der irgendwo läuft, wenn der so Party ist oder so. Also Club ist ja nicht mein Ding, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin und der läuft gerade, da kann man schon mal sagen, ja, könnte man ja so leise mit den Hüften schwingen oder so. Aber vielleicht dann doch ein bisschen überbewertet so insgesamt. Ja, aber Cry Me a River, heul doch. Ja, Heulsuse, das passt schon. Ja, die Heulsuse deswegen, die dem Special heute auch den Namen gegeben hat, das ist das Cry Baby. Ja, und da fällt mir natürlich sofort endlich wieder mal ein Beatles-Song ein, von John Lennon komponiert auf dem weißen Album. Und ja, ich glaube, über das weiße Album habe ich hier schon ein paar Worte verloren. Das weiße Album ist, ich habe es auch gerade hier, ist mit weit über 20 Songs vielleicht das Album mit der allergrößten Bandbreite, die ich überhaupt kenne. Auf einem Album ist ein Doppelalbum, aber da ist wirklich alles drauf, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, vom Schlaflied bis zum Avantgarde, zur Avantgarde Sound Collage, zum wirklich Heavy Metal, Kinderlieder, Country, Folk Songs und überhaupt alles Mögliche. Und Cry Baby Cry ist so ein kleiner Song, ein kleiner netter Song, an dem ich vor allem auch mag, dass man merkt, dass es nochmal am Ende der Zeit der Beatles, so zwei Jahre vom Ende oder eineinhalb Jahre vom Ende, schon auch noch die Zeit gab, wo die gerne auch nochmal miteinander was gemacht haben, nämlich Lennon und McCartney. John Lennon hat den Song geschrieben und der ist eigentlich, ja, ist schön. Ja, ist jetzt kein Mega-Song, aber ist ein schöner, kleiner Song. Und der hört aber noch mit einem kleineren, noch schöneren Song auf dann. Und der ist dann wieder von Paul McCartney. Und das hat man so miteinander zusammengeschnitten. Ja, also ist vielleicht dann doch nicht so diese vollkommene Kollaboration, wo die beiden sagen, wir machen was miteinander, sondern der eine macht einen Teil, der andere macht einen Teil und die beiden Teile werden so irgendwie aneinander gehängt. Trotzdem ein toller Song. aus dem weißen Album, das kennt man ja auch, ja. Also es gibt ja wenig Bands, die so ikonische Covers haben wie die Beatles. Natürlich am bekanntesten das Ding mit dem Zebrastreifen, Abbey Road oder Sgt. Peppers mit dieser Fotokollage oder Revolver auch, die Schwarz-Weiß-Fotokollage. Und hier, das ist auch ein großes Statement, das weiße Album der Beatles wirklich in weißem, ein weißer Pappe und einfach nur der Name der Band ausgestanzt, aber auch nicht drauf geschrieben. Ja, das war ja auch sowas, wo früher die Plattenfirma gesagt hat, könnt ihr nicht bringen, man sieht ja nicht mal euren Namen da drauf. Wie soll man da Promotion dafür machen? Das war ja vollkommen egal, die Leute haben es ja eh gekauft. Ja. Und ja, muss man ja immer so ein bisschen überlegen, was wäre da mein Lieblingsalbum, oder sagen wir mal, das ist vielleicht das Album, wie gesagt, mit dass man wirklich auf die einsame Insel mitnehmen würde, weil halt alles drauf ist. Ja, das geht ja los. Der Opener des Albums ist Back in the USSR. Ja, da kannst du schon mal nichts falsch machen. Das ist ja ein saugeiler Oldschool-Rock-Song. Ja, da geht's schon mal los damit. Ja, und dann sind Sachen drauf. Also in meiner 100er Liste habe ich hier Happiness is a Warm Gun. Ja, das ist halt absoluter Wahnsinn, dieses Lied. Und While My Guitar Gently Weeps, hätte man zum Beispiel heute auch machen können, weil die Gitarre halt leise heult oder weint. Ja, auch das wäre ein toller Song gewesen. Ist auch auf diesem Album mit drauf. Also da ist eigentlich nichts drauf, was es nicht gibt irgendwie. Also insofern, ich habe mich auch mal für Cry Baby Cry entschieden, weil ich glaube auch, das kennt vielleicht nicht jeder. Und wie gesagt, so schöner, kleiner, netter John Lennon Song, Cry Baby Cry, The Beatles. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. You're old enough to know better. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make him know the sign. Old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's. Schön, dass der König, der kocht hier, oder kochen, ja, in England muss man ja Frühstück kochen, der kocht für seine Frau und so. Also immer so, der König von aus Marigold und seine Frau, was die so miteinander machen. And arriving, late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. John Lennon, Lied und Harmoniegesang, Falsettgesang, McCartney Bass, Ringo Starr natürlich Schlagzeug und der George Martin, also der George Harrison, die Leadgitarre natürlich. Und George Martin spielt dieses Harmonium im Hintergrund. Put on specially by the children for a laugh. Da gibt es natürlich, es gibt ja die Anthologies von den Beatles, wo nochmal andere Versionen mit drauf ist. Und jetzt kommt gleich dieses kleine Ding, das der McCartney da noch so eingespielt hat. Der hat ja überhaupt so kleine Liedchen immer mal wieder eingestreut. Und das ist jetzt so, bringt das vervollkommnet dieses Lied so. Can you take me back? Can you take me back where I came from? Natürlich. natürlich wie immer Beatles vollkommen unübertroffen. Gerade dieses Ding von Paul McCartney, das war dann, als die Beatles-Zeit aus war, da hat er dann auch gerade ganz viel experimentiert und gibt ja viele Leute, die heutzutage sagen, nach den Beatles hat er wohl seine stärksten Songs auch gemacht und das ist eben die Phase, wo er hier dieses McCartney-Album, wo er wirklich alles komplett selber gemacht hat und da gibt es mittlerweile drei davon, eins aus den 70ern, eins aus den 80ern, eins aus dem Jahr, ich glaube 2022, wo er wirklich alles komplett alleine eingespielt hat und dann noch dieses Album Ram, wo auch Sachen drauf sind, die so ein bisschen an diesen Schluss von Cry Baby Cry erinnern. Ja, also ja, kleines Baby Wein, auch glaube ich ganz oft bei John Lennon dann so, dass er sich dann trotzdem an sein Kind, er hatte ja erst eins zu der Zeit, erinnert hat und auch wusste, dass er schon auch ein, sagen wir mal, vernachlässigender Vater war. Zumindest am Anfang, ja. Also der Julian Lennon ist, glaube ich, 1964 geboren und da ging das eigentlich schon los, dass die Ehe nicht mehr lang ging und er hat sich nicht besonders viel um seinen Sohn gekümmert und ich glaube, sowas hat sich auch in seinen Songs so ein bisschen wiedergespiegelt. Später wurde es dann irgendwie besser, hat ja noch einen zweiten Song bekommen, dann mit Yoko Ono zusammen, ja. Also Cry Baby Cry, weißes Album, immer wieder zu empfehlen, weil es einfach, ja, wie gesagt, alles drauf hat, was es irgendwie gibt. Super. Ja, ich will heute gar nicht, ich suche jetzt nichts auf Wikipedia, wo Tränen herkommen oder so und warum man Tränenflüssigkeit braucht und woraus die besteht, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das gibt's halt manchmal, ja, ich komme dann noch mal ein bisschen drauf, wann Leute weinen, aber passiert natürlich, man kennt es vor allem auch von Kindern, man weiß auch, dass eben die Kids gerade in dieser Phase, wo sie noch nicht sprechen können, natürlich ihre Gefühle eigentlich nur mit Weinen ausdrücken können und da freut man sich schon, wenn sie überhaupt nach ein paar Wochen oder Monaten überhaupt irgendwann mal sowas wie ein Lächeln sich raus, wenn irgendwie so ein Lächeln rauskommt oder so, aber das ist ja wieder was anderes, ja, aber irgendwann gibt es halt auch die Situation, wo es so traurig ist und so tragisch, dass man eben heulen muss und da fällt mir jetzt ein Song ein, der sagt, hör doch auf mit deiner Heulerei und der Song heißt Stop Your Sobbing von den Pretenders. Doch auch mal schön. Es wird jetzt mal Zeit, dass du mal lachst und nicht mehr heulst. Ja. Der Song ist original von den Kings. Sehr, sehr geil, weil der Song eigentlich vom Debütalbum der Kings ist, aber die Pretenders, den eben neu aufgenommen haben, da nochmal in den 70ern. Die Pretenders sind ja sowas wie, ja, die, ja, auch so eine Art Pre-Punk-Band, ja, mit einer Frau an der Spitze, genauso wie es bei Blondie eigentlich war, wobei die Blondie ein bisschen grooviger, ein bisschen dann Richtung Disco gegangen sind und die Pretenders dann trotzdem immer beim Rock geblieben sind. Chrissy Hynde, die Sängerin von den Pretenders, immer noch am Start da immer noch gut. Mein Freund Christoph, der ja vor 2 Folgen hier war, wo wir über unsere schönsten Live-Momente geredet haben, der hat die Pretenders auch live gesehen, glaube ich, vor ja, 1-2 Jahren und hat ihm gesagt, dass das auch immer noch gut ist und dass die Chrissy Hynde immer noch starke Frontfrau ist. Also die Besetzung wechselt bis auf ihren Gesang. Sind die anderen Typen alle irgendwie immer austauschbar, aber der Song ist an sich schon geil und der wird natürlich durch Chrissy Hynde nochmal irgendwie cooler. Ja, gut. Bei den Kings ist es so, dass ihr erster Hit You Really Got Me war, ja, super geiler Song mit einem super geilen Gitarrenriff auch und das soll praktisch so der Nachfolger von You Really Got Me werden. Wurde es nicht so richtig, deswegen war die Pretenders-Version aus dem Jahr 1979 dann wieder auf deren Debütalbum sowas wie deren erster Hit, ja. Und die haben sich dann tatsächlich Ray Davies, der Sänger von den Kings und Hynde, haben sich angefreundet und wurden dann sogar ein Paar. Und das hat wahrscheinlich der Chrissy Hynde auch nicht geschadet. Auf jeden Fall ist es eine super Version dieses Songs und wir hören noch ein bisschen den Schluss des ganzen Dings an, was echt geil ist. Das mag ich halt besonders gern an Chrissy Hynde, das mag ich aber an Debbie Harry bei Blondie genauso. Das sind Frauenstimmen, die so transportieren, dass sie gar nicht so viel Gefühl irgendwie reinlegen, die einfach cool sind. Ja? Obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt beabsichtigt ist irgendwie, aber die Chrissy Hynde hat so eine Stimme, die auch so ein bisschen distanziert immer klingt irgendwie und ganz faszinierend ist. Also ist super und das macht natürlich aus dem Song, hör mal auf so zu heulen, eigentlich von Kings, von Männern gemacht, Mädel, hör mal auf so zu heulen. Wenn sie das singt, dann klingt es natürlich nochmal ganz anders. Und ich sage, hey, Junge, reiß dich mal ein bisschen zusammen und hör auf zu heulen. Tolle Geschichte, Pretenders. Ich habe gerade hier das Cover ihres Debütalbums aus dem Jahr 79 hier auf dem Computer und sehe das gerade, die Chrissy Hynde in roter Lederjacke und die Jungs in Anzügen und ich glaube, das ist der Drummer, der dann auch eine schwarze Lederjacke anhat. Also sehr coole Typen irgendwie und die Chrissy Hynde eine Ikone. Und tatsächlich wird immer eins bei ihr auch genannt, dass sie tatsächlich bei dem Ohio Massacre dabei war. Also es war ja eine ganz schlimme Geschichte Ende der 60er Jahre, als die Nationalgarde auf einer friedlichen Demonstration in Ohio 4 Studenten erschossen hat. Und die Chrissy Hynde war dort, die ist ja Amerikanerin, war dort bei dieser Demonstration. Und tatsächlich eine ihrer Freundinnen, die wohl knapp neben ihr stand, wurde von dieser Nationalgarde erschossen. Ein furchtbares Ereignis. Und ja, man muss natürlich auch erwähnen, dass ähnliche Sachen gerade wieder passieren in den USA mit ICE, mit dieser schrecklichen Organisation und mit der Belagerung von Minneapolis, über die Bruce Springsteen auch einen Song jetzt gemacht hat. Ja, also deswegen, die Geschichte tatsächlich wiederholt sich wieder. Seinerzeit war der Präsident Richard Nixon, jetzt ist der Präsident, wir wissen wer. Okay, stop your sobbing, hör auf zu heulen. Und ja, das passt natürlich jetzt auch wunderbar zu der Geschichte, wenn man sagt, ja, Jungs heulen doch nicht, ja. Also wenn, du bist doch ein Mann, du darfst doch nicht weinen. weiß ich nicht, ja. Also ich meine, du kannst es ja nicht steuern. Ich behaupte jetzt mal von mir, dass ich also kein großer Heuler bin, also wirklich nicht. Ich komme dann später noch drauf bei Filmen, passiert aber schon auch mal, aber ja, Ich denke, tendenziell ist es vielleicht schon so, dass Frauen irgendwie schneller mal weinen und Männer weniger, aber trotzdem dürfen natürlich beide. Es ist vollkommen klar. Aber natürlich haben The Cure, die ich wirklich sehr gern mag und die ich eigentlich immer mehr mag, mehr als früher, wo ich dann doch manchmal gedacht habe, das ist mir ein bisschen zu alternative, ein bisschen zu Indie oder so, habe ich die, also ich war nie so ein richtig großer Fan. Ich habe, glaube ich, ja nur eine Platte, nämlich die Disintegration, wo Lullaby drauf ist, und dann habe ich natürlich immer mal so Best-ofs mir angehört und so. Aber ich muss sagen, der Stellenwert von The Cure wird immer größer, aufgrund vieler Sachen. Erstmal, dass die anscheinend immer noch eine saugute Liveband sind, und zweitens auch, dass die eine der wenigen Bands sind, die sich darum kümmern, dass die Tickets noch irgendwie erschwinglich sind, und auch die T-Shirts und so weiter, das Merch irgendwie absolut okay ist, und das ist irgendwie alles sympathisch, was die machen, und es muss eben auch immer noch so richtig gut sein. Aber auch da ist es schon so, dass man halt die alten Sachen am liebsten hört, und das ist vielleicht auch mit der beste Song von The Cure. Der ist halt einfach unschlagbar, und den mag jeder, und den mag auch jeder zurecht, weil er einfach geil ist. Und der Song heißt natürlich Boys Don't Cry. Ei. Es war eine reine Single aus dem Jahr auch 79, uralt schon das Ding, aber immer wieder gern gehört. Tatsächlich weiß ich auch, dass das mein Sohn gern mag und viele Kids auch heutzutage noch gern hören. Hat einen unschlagbaren Rhythmus, dieser Drumbeat, der dann irgendwie so ein bisschen verzögert wird am Ende. Saugeil. Also das muss man ja auch sagen, das ist irgendwie auch höchst sympathisch, und irgendwie bei The Cure ist auch so, diese Songs, die sind da, glaube ich, irgendwie gar nicht musikalisch irgendwie schwer, aber das trägt sich natürlich alles mit der Stimme. Und ich schaue jetzt gerade auch hier das Cover an, da gibt es ein neues Albumcover, oder neun natürlich, 7 Jahre später aus den 80ern, wo man einfach den Robert Smith, das Mastermind der Band, von hinten sieht mit seinem Wuschelkopf, und wenn man von vorne sieht, der hat ja immer diese rot geschminkten Lippen und so. Das ist halt immer so ein bisschen abseits von dem, was man so erwarten würde, und das ist einfach geil. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan, aber ich weiß genau, dass das eine der wichtigen Bands aus England ist, und die haben einfach mindestens 15 Songs, die man kennen muss irgendwie, und das ist vielleicht mit der beste. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. auch super produziert. Also sowas mag ich dann lieber, wenn das eben nicht so voll ist. Und dieser Schluss ist auch ganz toll. Also wirklich super. Boys don't cry. Jungs weinen nicht. Das weiß ich nicht. Ja, natürlich ist es auch ein Trennungssong. Das ist klar. Ja, und es geht schon weiter und so. Ja, und manchmal hilft's halt nichts. Ja. Und jetzt, Leute, kommt natürlich, nicht natürlich, aber Achtung, Rätselfrage auch. Jetzt kommt der Song, von dem ich behaupte, dass er das für mich schönste Musikvideo aller Zeiten hat. Und es ist Crying von Aerosmith. Und das muss ich natürlich schon ein bisschen erzählen. Auch das habe ich hier in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass MTV für Leute, die, sagen wir mal, groß geworden sind in den 80ern und 90ern, dass MTV da einfach wichtig war. Ja, weil wir gerade in Deutschland dann mit einem Sender, der englischsprachige Moderatoren hatte, jedenfalls am Anfang, wir sind da damit aufgewachsen und wir haben uns da inspirieren lassen und haben uns sicherlich auch sprachlich ein bisschen weiterbringen lassen und haben das alles in uns aufgesogen. Und das war halt irgendwann eine Zeit lang, gerade in den 90ern, wo rund um die Uhr MTV lief. Und da gab es natürlich ein paar Videos, die wahrscheinlich auch so oft liefen, dass man sie kaum noch sehen konnte. Und mir fällt da natürlich Smells Like Teen Spirit ein. Das, glaube ich, schon das Video ist, das am meisten gelaufen ist. Und das hat man natürlich einfach so oft gesehen hier in dieser Sporthalle in Amerika und Kurt Cobain und so weiter. Das kennt man alles. Aber es gibt relativ wenige Videos, die so toll eine Geschichte erzählen wie das Video zu Crying. Ja, also und es kommt ja auch in dem Song so vor. Ja, es geht halt einfach darum, dass in dem Fall ein Mädchen mit einem Jungen zusammen ist, der Typ sie verlässt und sie verzweifelt ist und sie eigentlich ihn wiederhaben möchte, und dann läuft sie gerade so rum und dann auf der Straße klaut ihr jemand noch was und dann haut sie dem einen auf die Mütze und dann trifft sie den Typen zum letzten Mal und man denkt, sie würde irgendwie sich von einem Haus stürzen, und dann ist es aber Bungee Jump und dieses Bild werde ich in meinem Leben nie vergessen, ich habe es ja auch schon 100.000 Mal gesehen, hängt sie da praktisch an dem Seil und zeigt dem Typen, der sie verlassen hat, den Stinkefinger, und er grinst so ein bisschen runter. Das ist einfach Wahnsinn, ja. Und man darf vielleicht auch erwähnen, dass Alicia Silverstone, diese Dame, die in dem Video vorkommt, sicherlich der Traum vieler Jungs in der Zeit war, sicherlich auch meiner. Ich habe ihre Karriere kaum verfolgt. Ich kenne eigentlich sie nur, Alicia Silverstone, nur von dem Video. Ich habe gerade mal eine Seite offen und die hat unfassbar viel Filme gemacht. Das sind bestimmt 50. Ich habe keinen einzigen gesehen. Also wirklich keinen einzigen. Ich kenne eigentlich von Alicia Silverstone nur das Crying-Video. Stimmt nicht. Es gibt noch das Crazy-Video, wo sie drin ist und die Tochter von Steven Tyler, die Liv Tyler, nämlich die dann auch dabei ist. Aber das finde ich weit nicht so gut, das Video. Ich finde einfach, das Crying-Video ist für mich das geilste Musikvideo aller Zeiten. Da wird eine Geschichte erzählt. Die Band ist geil. Der Song ist geil. Deswegen Crying Aerosmith. No? Da ist es. Und was für ein Riff.
The killing kind. So listen.
Auch das ist ja eine Powerballade, aber da konnte ich immer damit klarkommen. Ich habe diese Bon Jovi-Balladen, das war für mich Grauen. Ja? Also das habe ich nicht gepackt, das wirklich furchtbar, aber das hat irgendwas. Ja? Und das Ganze, also das Album Get a Grip habe ich also wirklich rauf und runter gehört in den 90ern. Das Cover ist geil, dieses Kuhäuter, das gepierst ist und das, die Kuh, die das Branding Aerosmith drauf hat, es ist schon wirklich ein wahnsinnig geiles Cover. Es geht los mit dem Song Eat the Rich. Überhaupt beginnt das Album mit einem Rülpser von Steven Tyler und das sind also wirklich geile Songs drauf, also wirklich Get a Grip. Ich muss es mir mal wieder komplett anhören, das Ding, aber es ist vielleicht eins der Alben, das ich in den 90ern mit am meisten gehört. Sehr, sehr geil. Der Song ist natürlich viel zu lang, um den in Gänze zu hören. Aber das ist zum Beispiel auch sowas. Der Song dauert 5 Minuten und das Video wird also wirklich keine Sekunde langweilig. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel 100 Male ich dieses Video gesehen habe, weil es halt auch, hat mir ja immer gesagt, bei MTV in der Heavy Rotation war. Es wirklich unglaublich, wie oft es lief. Aber es ist einfach toll. Und es ist immer noch ein geiler Song und deswegen heute, Achtung, Rätselfrage zu Aerosmith. Ja, Leute, schon wieder schauen mit der Zeit, ja, wenn der Pitti allein ist, dann labert er natürlich viel. Ich werde heute Tears von Rush rauslassen. Ihr könnt euch die Liste wieder anhören, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Einfach nur anklicken und dann könnt ihr euch die Liste anhören und da sind ein paar Songs drauf, die ich nicht spielen werde. Zum Beispiel Tears von Rush, das ist ein wunderbarer Song. Das Album ist 2112. Das besteht aus, logischerweise wie jedes Album, aus 2 Albumseiten und die erste Seite ist ein 20 Minuten langes Konzept, Song, Ding, das ich auch in meiner Top 100 Liste habe, wirklich wunderbar, so Endzeit, 20 Minuten Song und auf der zweiten Seite sind eben ein paar Songs, die wirklich auch sehr gut sind und hier ist es vielleicht mit der ruhigste Song von Rush überhaupt, deswegen empfehle ich sehr, da mal reinzuhören, aber der passt jetzt irgendwie mir thematisch nicht so, deswegen lasse ich das weg. Was ich auch weglasse, ist Dancing with Tears in My Eyes von Ultravox. Das ist, glaube ich, ein Song, den man kennt, aber das ist so ein Endzeit-Song, so ein Dystopie-Ding, wo man sagt, man tanzt nochmal, weil der Atomkrieg droht und weil die Welt zerstört wird und wir tanzen noch einmal, aber wir haben Tränen in unseren Augen. Ja, okay, was ich aber spielen werde, ist mal wieder die Red Hot Chili Peppers und bei den Red Hot Chili Peppers bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die schon. Ich glaube aber, dass die Band, dass das Konzept der Band mit diesem Funk-Rock-Ding, dass das irgendwie relativ schnell ausgereizt ist. Und deswegen mag ich eigentlich bei den Red Hot Chili Peppers die Songs, die so ein bisschen abseits des Ganzen sind, ein bisschen mehr. Ich mag sehr gern die ruhigen Songs von denen, weil die eben keine so 0815 Balladen sind. Ich mag Sachen wie Stadium Arcadium sehr gern und man sagt ja eigentlich, dass die Band nur so richtig gut war, wenn der John Frusciante, ich glaube, so spreche ich es richtig aus, gespielt hat. Aber es gibt ein Album von den Red Hot Chili Peppers, das ist das Album One Hot Minute. Und da ist der Dave Navarro von Jane's Addiction, ist da Gitarrist und der macht einen super Job auf diesem Album. Die haben einen Song, der heißt Tearjerker und den finde ich eigentlich wirklich sehr gut und deswegen hören wir da mal rein in Tearjerker von den Red Hot Chili Peppers aus dem Jahr 1994. Sehr schöner, sphärischer Anfang. Das mag ich wirklich gerne. Musik
Could you turn up the track a little bit, please?
Super. Ich mag das wirklich ganz gerne. Es ist tatsächlich 95 erst rausgekommen. Dave Navarro an der Gitarre, Flea ist klar. Das ist wirklich ein gutes Album. Man hört natürlich auch, dass das eine Rick Rubin-Produktion ist, die wirklich, wo du wirklich alles perfekt raushörst. Ist toll gemacht. Der Song ist wirklich spitze. Mag ich. Ja, da hörst du ja wirklich auch so kleine Unzulänglichkeiten. Dafür ist ja der Rick Rubin berühmt, dass er ihm gesagt hat, komm, wir machen einfach, ja, macht was ihr könnt und die einfach irgendwie tun lässt und ihnen gutes Gefühl gibt. Ist super. Super kleines Solo, ja, überhaupt kein Rumgegniedle, Rumgemache. Und das finde ich bei den Chili Peppers, manchmal ist es mir zu viel. Ja, zu viel auch hier, auch der Flea selbst, der Bassist, der ist schon ein toller Bassist, aber das wird mir ein bisschen oft zu viel rausgekehrt, was er alles drauf hat und so. Und deswegen, also das Album, One Hot Minute, sehr, sehr gut, wirklich sehr hörenswert. Dann natürlich Californication ist wahrscheinlich das Größte, was sie gemacht haben. Aber ja, trotzdem auf die lange Sicht und auf die Jahrzehnte, glaube ich, haben sie dann auch zu viel Sachen gemacht, die einfach dann nicht gut sind. Ja, also deswegen, ich bin kein Fan, wobei ich die Red Hot Chili Peppers natürlich echt total respektiere und so. Ja, also anders als Bon Jovi. Ja. Okay, aber was ist ein Tearjerker? Ein Tearjerker ist tatsächlich etwas, das auf die Tränendrüse drückt. Ja, also ein Tränenzieher. Ja, und das ist eigentlich das Einzige, was ich heute mal rauslasse, wenn es ums Heulen geht. Ich habe mal geschaut, die ultimativen Tearjerker-Movies, also die Filme, bei denen man heulen muss. Und ich habe in meinem Leben bis jetzt bei 3 Filmen heulen müssen. Ja. Gerade mit meiner Frau noch drüber gesprochen, die hat gesagt, das musst du zugeben. Aber... Also ja, ich gebe es trotzdem zu, ich habe tatsächlich irgendwie, ich weiß es nicht warum, keine Ahnung, ich habe aber am Ende von Die fabelhafte Welt der Amelie heulen müssen, vielleicht weil ich so schrecklich fand, keine Ahnung. Das ist einer, aber das war nur ganz kurz. Ein Film, also jetzt, ich mache erstmal die Liste, also die Liste, wo man heulen muss, laut, keine Ahnung, IMDb, die Nummer, die 10 Filme hier, wer 10 wäre, das Reich der Sonne, kenne ich gar nicht. Dann 9 Die Verurteilten, für mich einer der tollsten Songs überhaupt, aber da müsste ich nicht heulen. Bei Forrest Gump muss ich auch nicht heulen, wobei der schon gut ist. Brokeback Mountain habe ich nie gesehen, werde ich auch nicht heulen müssen. Allerdings, und das ist hier Platz 6, ist die Farbe Lila. Und das muss ich sagen, ich habe die Farbe Lila 3-mal gesehen und ich muss zugeben, ich habe 3-mal echt heulen müssen. Wenn nach diesem furchtbaren Drama, nach dieser furchtbaren Tragik, wenn die dann irgendwann im Feld die Oprah Winfrey und die Whoopi Goldberg sich da in den Armen liegen, da haut's mir jetzt mal die Tränen raus. Sorry, aber es ist einfach so. Das gebe ich auch zu. Wäre der Platz 5 auf dieser Liste, der Junge im gestreiften Pyjama, habe ich erst neulich wieder gesehen, ist für mich sicherlich eine der klügsten Geschichten, wenn es um den Holocaust geht und wenn ein Autor versucht, einem klarzumachen, welcher Wahnsinn das war und durch diese Distanz, die da gezeigt wird, dass ein Junge da überhaupt keine Ahnung davon hat, was ihm passiert, wird es für mich nochmal drastischer. Also es ist wirklich ganz toll, bringt mich aber nicht zum Weinen, aber gut, ist auf dieser Liste. Nummer 4 wäre Million Dollar Baby, ich glaube, das ist dieser Boxerfilm von Clint Eastwood, habe ich nicht gesehen. Aber hier der Platz 3, also das ist auch, also Farbe Lila und Schindlers Liste. Bei Schindlers Liste muss ich auch immer weinen. Also wirklich, das ist so ergreifend, das packt mich immer. Ich finde auch Schindlers Liste ist ein Film, den sollte jeder Mensch auf der Welt gesehen haben. Ja, also wirklich, das sollte Pflicht sein. Ja, also das. Und dann die Platz 2 wäre, wenn Träume fliegen lernen, noch nie gesehen, keine Ahnung, mit Johnny Depp, Kate Winslet und Julie Christie. Und Nummer 1 ist The Impossible. Nichts ist stärker als der Wille zu überleben. Da geht es irgendwie um eine Touristenfamilie in Thailand, als dieser Tsunami da im Indischen Ozean war mit Naomi Watts, Ewan McGregor und Tom Holland. Kenne ich nicht. Also, ich gebe es zu, die 3 Filme, Farbe Lila, fabelhafte Welt der Amelie und Schindlers Liste. Ja, okay. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr auch schon mal heute musstet bei einem Film. Okay. So, aber das war jetzt viel, was ich hier rausgelassen habe. Jetzt kommt der vorletzte Song, Leute. Und der vorletzte Song ist mega geil. Und zwar ist der von Massive Attack. Und der heißt Teardrop. Und ich liebe den. Der hat so einen geilen Groove, das ist Wahnsinn. Teardrop. Das Album habe ich auch daheim, Mezzanine, wo hier, ich glaube, das ist irgend so ein Käfer, so ein schwarzer Hirschkäfer oder irgend sowas, der da auf diesem Cover ist. Wahnsinn. Die Zeit des Trip-Hop Ende der 90er Jahre, da gab es wirklich ganz tolle Sachen. Ich denke aber, dass das Album Mezzanine wahrscheinlich das erfolgreichste und vielleicht auch das beste ist. Tricky war da viel unterwegs auch, aber dann natürlich auch Portishead und so, aber das ist mir ein bisschen zu anstrengend und Massive Attack mag ich wirklich sehr, sehr gern. Ich weiß auch noch, wir haben die mal live gesehen, der Christoph und ich, das war dann schon auch eher langweilig, aber so zum Hören daheim ist das wirklich toll. Eigentlich sollte Madonna das singen, aber es hat dann doch Elizabeth Fraser, eine schottische Sängerin, gemacht und die hat es gut gemacht. Hey, like flowers blossom, fear. der sogenannte Bristol Sound, weil dieser Trip-Hop eben aus der Stadt Bristol in Südengland kam. Es ist echt so. Video kommt ein Latex-Fötus in der Gebärmutter vor, der den Song singt. Ja, Teardrop, die Träne. Ja, also super Song. Wie gesagt, hört es euch mal ganz an, das Ganze. Wirklich schön, ist ja auf der Liste. Leute, das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Erstmal möchte ich mich bedanken bei allen, die die Rätselfrage beantwortet haben vom letzten Mal. Und zwar war das mein lieber Freund Christoph, der liebe Matthias 1, der liebe mich und mein lieber Freund Norbert, die haben die Rätselfrage beantwortet. Sehr schön und vielen Dank dafür. Es war der wunderbare Tobias Westphal mit mir im Kloster im Studio. Und wir haben uns über das Jahr 2004 unterhalten. Und der Tobias hat gefragt, wofür Steve Merritt mal Werbung gemacht hat. Und er hat für Volvo Werbung gemacht und zur Melodie des Songs The Wheels on the Bus Go Round and Round. Das ist also ein uraltes Folklied, das also ganz viele Kinder kennen. Das ist ein Kindersong und er hat da einen neuen Text dazu geschrieben und ich glaube, es sind für solche Leute schon auch irgendwie Einnahmequellen, die sich lohnen. Da komme ich sogar in der Rätselfrage dann jetzt gleich drauf. Der zweite Teil der Rätselfrage drehte sich um McCluskey. Das zweite, da hat der Tobias gefragt, was es mit Porno zu tun hat. Das 2002er Album von McCluskey heißt McCluskey Do Dallas. Und das hat spielt auf dem bekannten Pornofilm Debbie Does Dallas an. Und der Misch hat, wie man im Internet lesen kann. Also da gibt es wohl eine Pornodarstellerin, die ganz Dallas ja irgendwie bei sich zu Hause hatte und deswegen McCluskey Do Dallas, das war der zweite Teil. Und der dritte Teil, der Andrew Weatherall, den er da erwähnt hat, der hat eben aus Rockbands oder Rockbands dazu gebracht, dass die auch elektrische Elemente eingebaut haben. Das war zum Beispiel Primal Scream mit ihrem Album Screamadelica, das ja wirklich eines der erfolgreichen aus den 90ern war. Aber er hat auch New Order oder die Happy Mondays und Saint Etienne produziert und der Misch schreibt, war eine geile Musik damals und genauso war es auch. Sehr schön, vielen Dank Leute für die Beantwortung der Rätselfrage. Das war die Rätselfrage vom letzten Mal. Und heute kommt die Rätselfrage zu Aerosmith. Da hätte man natürlich 100.000 Fragen stellen können, aber ich habe mal eine Sache. Also eine Quelle sagt mir, dass sie von einer bestimmten, von einem bestimmten Medium mehr Geld generieren als von Plattenverkäufen. Das ist aber nicht hundertprozentig belegt, aber die Frage ist einfach, sie haben einmal eine Zeit lang mehr verdient abseits von Plattenverkäufen. Womit haben sie das verdient? Da kommt man drauf. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, das Debütalbum kam am gleichen Tag raus wie das Debütalbum eines anderen Superstars. Wer war der Superstar und wie heißt das Album des Superstars? Ich kann sagen, das Debütalbum von Aerosmith ist selbstbetitelt und heißt auch Aerosmith. Das war der zweite Teil. Und der dritte Teil in Anlehnung an Jagger Richards. Die haben zu zweit einen Spitznamen, die zwei, also von den Rolling Stones. Gibt's auch für Steven Tyler und Joe Perry einen Spitznamen. Der ist sehr ähnlich dem von Jagger und Richards. Und wie heißen beide? Wie heißen Jagger und Richards und wie heißen Tyler und Perry? Da gibt's also sowas, weil die zwei ja irgendwas miteinander gemeinsam haben. Das war die Rätselfrage. Sehr schön, Leute. Ich freue mich drauf, dass ihr mir die wieder beantwortet. In zwei Wochen bin ich wieder am Start. Und jetzt kommt der letzte Song. Ein wunderschöner Song. Ich glaube, es ist mein Lieblingssong heute. Na, mein Lieblingssong ist wahrscheinlich Big River heute, aber der ist auch toll und ist auch eine tolle Künstlerin, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Und zwar ist es Lucinda Williams. Schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, weil sie als Alternative Country Künstlerin gilt. Sie hat auch gerade ein Album gemacht, an das ich leider nicht rankomme, weil ich ja, wie ihr glaube ich wisst, weil ich immer die Spotify-Liste verlinke, Lucinda Williams hat ihr neues Album World's Gone Wrong nicht auf Spotify rausgebracht und das finde ich auch voll okay. Die schreibt auch auf ihrer Homepage, erst kauft ihr das Ding mal und dann könnt ihr es euch auf Spotify anhören und das werde ich auch irgendwie versuchen. Bei uns ist es leider auch gar nicht so einfach, da ranzukommen. Es muss ein gutes Album sein. Es ist vor allem auch ein Album, das sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzt. Sie hat eine grandiose Stimme. Sie ist 72 Jahre alt, sie hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall. Das hindert sie aber nicht daran, weiter Musik zu machen und relevante Musik zu machen. Ich habe auch ein Interview von ihr gelesen, in dem sie sagt, Leute sagen, ich klinge jetzt noch irgendwie interessanter oder besser, seitdem ich diesen Schlaganfall hatte. Sie hat eine tolle Begleitband, sie kann nicht mehr Gitarre spielen, weil sie halt mit Lähmungserscheinungen immer noch zu kämpfen hat. Aber ich spiele euch einen Song aus dem Jahr 2003 von einem ihrer besten Alben, nämlich von dem Album World Without Tears. Und ich spiele den Titelsong und der ist wunderschön und sie stellt die Frage, was wäre, wenn es keine Tränen gäbe auf der Welt und dann würde was Tragisches fehlen, aber es würde fehlen und es ist wunderbar, gerade mit ihrer Stimme sich das anzuhören, deswegen wirklich ein Lieblingssong von mir und eine Lieblingskünstlerin von mir, Lucinda Williams, World Without Tears.
In a world without tears. How it bruises fine, face to lie upon. How it scars fine skin to etch themselves into. How it broken find the bones.
Überhaupt, was sie da singt, ja. Wie würden Narben Haut finden, um sich da einzugraben in diese? Wie würden irgendwas Gebrochenes an Knochen finden? Ja, das würde einfach alles fehlen. Also diese Traurigkeit würde einfach fehlen und es würde dann trotzdem was fehlen auf der Welt. Hammer! Wie würden Geschosse Gewehre finden.
In a world without tears, how a misery know which back door to walk through, how a trouble know which mind to live inside of, how a sorrow find a home.
Also, das ist ein Lieblingslied, das muss ich echt sagen. Und überhaupt auch Lucinda Williams. Und das ist schön, wenn man das jetzt mal wieder mitkriegt. Lucinda Williams hat eine neue Platte und dann habe ich jetzt wirklich ganz oft mir diese alten Sachen wieder mal angehört. Also, glaube, ihr schönstes Album ist Car Wheels on a Gravel Road aus dem Jahr 1998 von Steve Earle produziert. Da gibt's also überhaupt keinen Ausfall. Das ist einfach nur durchgehend super. Deswegen hört mal da rein in Lucinda Williams. Die kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Und abgesehen davon habe ich mich echt gefreut, heute wieder mal einen Podcast alleine zu machen, weil das auch richtig Spaß macht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Das nächste Mal ist wieder jemand da. Ich denke, die Eva wird mal wieder kommen. Der Matthias kommt natürlich zum Country Special 2 und es gibt noch ganz viele andere Leute. Der Norbert wird kommen zum 1972er Special und so weiter. Es wird also nicht aufhören. Also bitte Leute, bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspopcast@gmx.de und bitte hört weiter geile Musik. Das war das Heulsusen-Special von Pittys Popcast. Bis zum nächsten Mal. Leute, macht's gut. Ciao.